So, jetzt dürft ihr euch entscheiden, wer hier predigen soll. Aber wir haben das für euch entschieden. Jonathan ist heute wohl zum letzten Mal im Bezirk Böblingen. Und das fand ich ist ein guter Anlass, dass er heute noch seine letzte, oder vielleicht noch nicht die letzte Predigt, aber die Abschiedspredigt hier bei uns hält. Und ich möchte einfach für dich beten. Danke für Jonathan, für alles, was auf ihn wartet, aber jetzt auch diese Predigt, die du ihm geschenkt hast. Segne ihn dafür mit Worten von dir. Amen.
Amen. Cool, ich freue mich. Ja, es ist ganz witzig, weil heute ist ja der 1. September, falls ihr das noch nicht wusstet. Und es ist ein Sonntag. Ist ja erstmal gar nicht so speziell, aber an einem 1. September, an einem Sonntag, war mein Dienstbeginn im Bezirk Böblingen. Und zwar genau, also wirklich genau, vor 5 Jahren. Wir werden später noch ein bisschen, noch ein paar Sachen sagen zur Verabschiedung. Und ich freue mich, dass Micha, du mich gefragt hast vor einer Woche, ob ich denn nochmal predigen wollte. Und da habe ich gesagt, voll gerne, richtig gerne. Ich habe euch ein Zitat zum Anfang mitgebracht, und zwar: Kunst ist die Sprache, die das Herz versteht, selbst wenn der Verstand schweigt. Kunst ist die Sprache, die das Herz versteht, selbst wenn der Verstand schweigt. Ich glaube, das haben wir gerade so ein bisschen erlebt. Eine Kunstform wie Lieder zum Beispiel, die bewegen etwas. Etwas, was man rein rational vielleicht gar nicht so verstehen kann. Es ist irgendwie mehr als das. Es geht tiefer ins Herz. Es gibt Situationen, Erlebnisse und auch Zustände in unserem Herzen, die können wir nicht einfach mal so rational beschreiben oder halt sagen, so geht's mir und jetzt weißt du, wie es mir geht. Also stellt euch vor, ihr sitzt mit jemandem zusammen und euch bedrückt etwas und dann sagt er, ja, so geht's mir. Und dann sagt der andere, okay, ich verstehe dich komplett. Nein, es ist was tiefer liegendes. Wir sind so geschaffen von Gott. Und heute schauen wir uns einen Liedtext an, einen Liedtext aus der Bibel. Die Bibel, die hat nicht nur so, weiß ich nicht, so Geschichten oder auch Gesetzbücher. Früher als Jugendlicher habe ich gedacht, die Bibel ist wie so ein bisschen so ein BGB, also ein bürgerliches Gesetzbuch für Christen. Also dass quasi die Bürger vom Himmelreich, die müssen sich dann da, die gucken und dann, okay, so muss ich das machen, so muss ich. Die Bibel ist viel mehr als das. Sie ist viel reicher. Ein Großteil der Bibel, das sind Kunstformen, gerade im Alten Testament. Da finden wir auch im Neuen Testament, aber zum Beispiel das Buch der Psalmen, das ist ein unfassbar großes, aber so ein reiches Buch, wo Lieder drin vorkommen. Und manchmal habe ich so das Gefühl, wir schränken die Bibel so ein bisschen auf die Gebotstexte oder irgendwie so diesen Filter. So, damit kann ich was anfangen, ja, so da weiß ich, was ich zu tun habe. Aber es geht doch auch, es geht Gott um viel mehr. Es geht ihm um Kunst. Um unser Herz. Und das ist schön, sich mit diesen Texten auseinanderzusetzen. Und das werden wir heute auch machen. Man könnte, ich habe euch mal so, um das vielleicht ein bisschen zu verdeutlichen, auch für Schwaben, es ist eine Verdeutlichung, warum Kunst gut ist und auch richtig ist. Man könnte nämlich sagen, also das Leben, das ist ja schon echt schwer und anstrengend. Das ist eine Wahrheit, das ist eine Aussage. Man könnte es aber auch auf Schwäbisch sagen. Wie würdet ihr das auf Schwäbisch sagen? Come on. Haben wir hier Schwaben? Wo sind die Schwaben hier? Vorhin haben wir kein Schwaben. Come on. Slebisch geschlotzer. Das ist eine Kunstform. Sind ja nicht alle Schwaben, aber das ist eine Kunstform, wie man versucht, etwas auszudrücken mit einer bildhaften Sprache. Es drückt quasi das Gleiche aus, aber es drückt eben noch ein bisschen mehr aus, oder? Ich habe nämlich Schwäbisch hier gelernt in den letzten 5 Jahren. Nee. Kunst ist die Sprache, die das Herz versteht, selbst wenn der Verstand schweigt. Heute geht es um das Buch der Klagelieder. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gelesen habt oder gehört habt. Es steht im Alten Testament. Es befindet sich direkt hinter dem Buch von Jeremia. Jeremia war ein großer Prophet im Alten Testament und wahrscheinlich hat er das auch verfasst. Er hat sein ganzes Leben damit verbracht, den Menschen in Israel, in Juda, in Jerusalem und der Umgebung zu predigen, dass sie umkehren sollen zu Gott. Es war nämlich Generation für Generation für Generation dieses Volk immer weiter weg von Gott gekommen. Ein König nach dem anderen hat dieses Volk wegregiert von Gott. Ja, den braucht er nicht. Es gibt auch andere Götter und Reichtum und das und das und das und das. Und das war ein sehr trauriger Zustand. Das hat die Menschen weggebracht von Gott und das hat Gott traurig gemacht. Aber er war so gnädig, dass er gewartet hat. Gewartet und gewartet und gewartet. Aber irgendwann hat er gesagt, jetzt muss ich einen Cut setzen. Jetzt reicht's. Er hat es lange angekündigt, durch Propheten, durch Menschen. Und die Wahrheit wurde gepredigt und die Menschen haben es gehört, aber es kam nicht an. Vielleicht haben sie es sogar im Kopf, im Verstand verstanden, aber im Herzen kam es nicht an. Und Gott hat gesagt, jetzt reicht's. Ich muss jetzt einen Cut setzen. Und dieser Cut, das waren die Babylonier, das war ein Volk, die haben sich zu der Zeit überall ausgebreitet und sie sind dann auch in Israel einmarschiert. Und normalerweise war das immer so, Gott hat geschenkt, dass Israel stark genug war, sich zu verteidigen oder zu kämpfen und zu gewinnen. Aber hier hat Gott nicht eingegriffen. Er hat es geschehen lassen. Und dann sind die Menschen plötzlich teilweise aufgewacht und haben begriffen und gemerkt, unser Jerusalem ist zerstört. Und diese Hauptstadt, die war was ganz Besonderes. Sie war das Zeichen dafür, Gott ist bei uns, weil dort stand der Tempel. Gott ist hier bei uns, er ist für uns. Und jetzt ist das alles kaputt, alles weg, nichts mehr da. Gott, wo bist du? Warum? Wieso hast du das zugelassen? Das ist der Zustand der Herzen der Menschen. Wir schreiben das Jahr 586 vor Christus. Es war wahrscheinlich auch Sommer. Das weiß man, weil man immer sich im Juli erinnert hat an dieses tragische Ereignis. Es war wahrscheinlich so heiß wie heute. Übrigens ist es völlig normal, dass ich schwitze, also lasst euch davon nicht stören. Ja. Mir geht's gut. Jerusalem ist zerstört, ist kaputt. Wie konnte Gott das zulassen? Das sind die Fragen. Und das ist auch das Beklagen, worum es in den Klageliedern geht. Die Klage, warum? Wieso? Beklagen können wir uns als Deutsche ja auch sehr gut über alles Mögliche. Aber hier geht es tatsächlich nochmal um eine Spur tiefer, um das Herz, was zerbrochen ist. Und das habe ich mal in diesem Bild, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. In diesem Bild sieht man ein Herz, was so abbröckelt und irgendwie verletzt aussieht. Und so ähnlich muss es diesen Menschen gegangen sein. Und wahrscheinlich sah das Herz von Jeremia innerlich ungefähr so aus wie dieses Herz. Zerbrochen, weggebröckelt. Ist Gott wirklich da? Gibt es ihn überhaupt? Ist er noch für uns? Ich glaube, diese Fragen, die kennen wir auch ganz gut. Der hebräische Titel von Klagelieder, das ist das Wort EK, das kommt im Buch der Klagelieder an drei Stellen vor, und zwar am Anfang von Kapitel 1, 2 und 4. Und das war der Titel für dieses Buch. EK ist ein Ausdruck, heute würde man sagen, ein Ausdruck der Bestürzung. Also dieses Wie, das ist ein Fragewort, ein Wie, Fragezeichen, Ausrufezeichen. Wie kann das sein? Wie kann das passieren? Wieso hast du das zugelassen? Und heute würde man vielleicht auch sagen, warum? Eine tiefe Frage des Herzens. Was ich an dieser Stelle erwähnen will, ist was ganz Interessantes. Diese Texte wurden geschrieben vor 2600 Jahren. 2600 Jahre. Aber sie sind top aktuell. So als wären sie gestern formuliert worden. Weil das Herz des Menschen bleibt gleich. Das ist immer gleich. Unser Herz, wie Gott uns geschaffen hat, bleibt gleich. Und deswegen gibt es hier auch Antworten für unser Leben. Klagelieder hat 5 Kapitel, also 5 Strophen könnte man sagen. Und die haben einen besonderen Aufbau. Und zwar sind es immer 22 Verse pro Kapitel. Und jeder Vers beginnt mit einem Wort, deren Anfangsbuchstabe ein Buchstabe vom Alphabet ist. Und das ist nach der Reihenfolge geordnet. Es gibt 22 Buchstaben, also 22 Verse. Wir schauen uns heute das Kapitel 3 an. Und da ist es ein bisschen anders. Weil das Kapitel 3 ist besonders. Es hat insgesamt 66 Verse. Weil es immer 3 Verse mit dem gleichen Anfangsbuchstaben hat. Und das wollte der das geschrieben hat, der Jeremia, der wollte es zum Ausdruck bringen. Das ist besonders, das ist nochmal anders. Und das werden wir uns anschauen. Man kann dieses Kapitel, also ich lese nicht 66 Verse vor, keine Angst. Das könnt ihr dann zu Hause machen. Es lohnt sich wirklich, diese Herzenssprache mal zu hören, zu lesen. Hat mich selber tief bewegt, auch in der Vorbereitung. Aber ich habe für euch, weil es ja heute ja warm ist, dieses Kapitel in 3 Abschnitte geteilt. Der erste Abschnitt ist die tiefe Verbitterung. Und hier bekommen wir nochmal den Ton zu spüren, der durch das ganze Lied quasi hindurch reicht. Eine tiefe Verbitterung. Ich habe euch mal 2 Verse hier mitgebracht, die das so zum Ausdruck bringen. Mich hat er, also Gott, verjagt und in die Finsternis geführt und nicht ans Licht. Nur gegen mich kehrt er immer wieder seine Hand den ganzen Tag. Was wir hier sehen, ist eine Form der Übertreibung, des Selbstmitleids, der Verzweiflung. Mich hat er verjagt und in die Finsternis geführt und nicht ans Licht. Nur gegen mich kehrt er immer wieder seine Hand den ganzen Tag. Das ist ein Gefühl, was hier ausgedrückt wird. Das ist ein Liedtext, den wir hier lesen. Und er beschreibt etwas zutiefst im Herzen Grundlegendes, was dort passiert. Nämlich das Gefühl, Gott, wieso immer ich? Wieso bin ich das? Nur gegen mich, guck dir mal alle anderen an, die sind glücklich, denen geht's gut. Aber ich, mir geht's nicht gut. Ich werde von dir bestraft. Es ist eine ganz klare Übertreibung, weil es stimmt nicht, es ist nicht wahr. Aber es ist doch wahr, weil es das Gefühl ist von Jeremia in diesem Moment. Und er scheint alle Hoffnung verloren zu haben und auch das bringt er zum Ausdruck. Ja, du hast meine Seele aus dem Frieden verstoßen, dass ich das Glück vergaß. Und ich sprach, meine Lebenskraft ist dahin. Und auch meine Hoffnung auf den Herrn. Hey, der hat keine Hoffnung mehr. Der ist fertig. Man könnte sagen, hoffnungsloser Fall oder keine Ahnung wie. Zutiefst betrübt. Und man kann diesen Vers aus der Distanz betrachten und sagen, jetzt come on, Leute. Also erstens, stell dich mal nicht so an, ja. Und zweitens, wie redest du denn eigentlich bitte mit Gott? Sag mal, gibt es da auch irgendeinen Ausdruck auf Schwäbisch, noch alle Schütteln am Zaun oder irgendwas, keine Ahnung. Also so mit Gott zu reden, das darf man doch gar nicht, oder? Doch, weil das ist Gottes Wort. Und das ist nicht umsonst Gottes Wort. Sondern wir finden ganz viele dieser Stellen in Gottes Wort. Man kann immer die schönen Texte rausgreifen und sagen, ja, alles schön, alles toll, Sonnenschein. Das ist die Realität. Und Gott hält es aus. Und deswegen kann man diesen Text nicht nur aus der Distanz, sondern auch mal aus so einer ganz ehrlichen Perspektive betrachten. Weil ich glaube, wenn wir mal so ganz wüssten, wie es jedem hier so geht, so dem Nachbar und da hinten und die Leuten, dann wäre man, ich glaube, manchmal erschüttert, aber man wird auch getröstet, weil man weiß, du bist gar nicht alleine. Ich denke das manchmal auch, dass ich denke, oh, ich habe ja Probleme und dann werde ich mich konfrontiert mit anderen Problemen und ich denke mir so, das geht doch jedem so. Jeder hat irgendwo diesen Herzensschmerz. Egal was es ist da. Und hier bekommen wir schon mal so eine Einladung zu sagen, hey, du darfst sogar ehrlich sein vor Gott und ihm das sagen. Vielleicht hast du das Gefühl, so vor anderen Menschen, da verstecke ich mich gerne. Ich kenne das auch. Aber irgendwie darf ich ganz ehrlich sein und mal so mich fallen lassen in Gottes Arme. Und mal wirklich sagen, wie es mir geht. Und ich hatte sogar Momente, wo ich Gott angeklagt habe, gesagt, Gott, wie, also sag mal, du hast doch nicht mehr alle, wie war das, Schüssel am Zaun? Keine Ahnung. Und Gott hält es aus, weil es ist doch eh in deinem Herzen drin. Und du darfst es ihm sagen, ihm ausschütten. Und das waren jetzt hier nur so ein paar Ausschnitte, das ist noch viel, viel länger. Die meisten Verse sind genau so, voller Anklage, voller Verbitterung. Und das Ganze geht so bis Vers 20. Und normalerweise sind die Kapitel ja so aufgebaut, dass bei Vers 22 Schluss ist. Aber nicht bei Kapitel 3. Weil hier geht es nämlich weiter. Es kommt eine neue Perspektive hinein. Und diese neue Perspektive wird eingeleitet durch einen ganz tollen und besonderen Vers. Da steht nämlich, dies aber will ich in meinem Herzen vorhalten. Darum will ich Hoffnung fassen. Dieses aber will ich meinem Herzen vorhalten. Darum will ich Hoffnung fassen. Da, wo die anderen Kapitel aufhören, kommt dieser Vers und es ist quasi wie so ein Stoppschild, der das ganze Jammern und das ganze Klagen durchbricht. Und er sagt jetzt, und man beachte diesen Doppelpunkt, der da ist am Ende, das, was jetzt folgt, das will ich meinem Herzen vorhalten. Und ich finde, die deutsche Sprache ist so schön, weil dieses meinem Herzen vorhalten, da könnt ihr euch vorstellen, wie so eine Linse oder irgendeine Brille, die man vorhält, dass eine neue Perspektive entsteht. Das will ich meinem Herzen vorhalten. Ich sehe alles so trüb, aber es gibt anscheinend etwas, was er seinem Herzen vorhalten will. Und wenn wir ins Hebräische hineingehen, da steht statt meinem Herzen vorhalten, das möchte ich meinem Herzen zurückbringen. Wow, zurückbringen. Es ist etwas verloren gegangen in meinem Herzen und das möchte ich zurückbringen in mein Herz hinein. Wie schön. Darum will ich Hoffnung fassen. Darum will ich bleiben. Das ist das Wort, was für Hoffnung fassen im Hebräischen steht. Dafür will ich bleiben. Dafür lohnt es sich zu bleiben. Dafür lohnt es sich auszuharren und nicht aufzugeben. Das ist das, was er hier ausdrücken will. Interessant, stark, oder? Aber wir haben noch gar nicht gewusst, was jetzt kommt. Aber es ist dieser Bruch, dieses Stoppschild. Und jetzt kommt der Grund, dran zu bleiben, Hoffnung zu fassen, was er seinem Herzen zurückbringen will, seinem Herzen vorhalten will. Gnadenbeweise des Herrn sind's, dass wir nicht gänzlich aufgerieben wurden, denn seine Barmherzigkeit ist noch nicht zu Ende. Sie ist jeden Morgen neu und deine Treue ist groß. Falls ihr euch jetzt denkt, also den zweiten Teil verstehe ich mit jeden Morgen neu und Treue ist groß. Okay, aber den ersten Teil, da muss ich kurz abschalten, weil zu warm, overheated. Kein Problem. Wir gucken uns das mal genauer an, weil das ist ein echter Schatz, der hier verborgen ist. Gnadenbeweise ist ein Wort, das verwenden wir heute nicht mehr, außer in der Bibel steht es noch. Aber deswswegen habe ich diese Übersetzung auch gewählt, was wir im Deutschen so nicht. Wir können kein Lied 1:1 übersetzen und dann sagen, das geht uns ja selbst beim Englischen so, sagen, es ist genau das gleiche Gefühl. Hier im Hebräischen ist es so spannend, weil dieser Vers ist so aufgebaut, dass am Anfang und am Ende ein Wort für Gnade kommt. Ein anderes Wort, ein unterschiedliches Wort. Am Anfang steht dieses Wort Chesed und das ist ein Wort, das hat eine Fülle, eine Bandbreite an Bedeutungen von Liebe, von Zuneigung, von Barmherzigkeit, von allem Möglichen und es drückt eine Gewalt aus, eine Gewalt der Liebe, ein Haufen der Liebe. Und diese Gnadenbeweise des Herrn sind, dass wir nicht gänzlich aufgerieben wurden. Das bedeutet, wir sind noch nicht ganz zerstört. Eigentlich hätten wir es verdient, aber wir sind es nicht. Es ist die Erkenntnis, dass die Gnade Gottes immer da ist. Und wir eigentlich nichts verdient haben. Nicht mal das Leben an sich. Und dass du lebst, ist ein Geschenk Gottes. Es ist ein Gnadenbeweis, dass du heute hier bist und dass du lebst. weil Gott dich liebt. Denn nicht zu Ende ist seine Barmherzigkeit. Ich habe das mal umgedreht, weil im Hebräischen ist es am Ende die Barmherzigkeit. Und so haben wir in diesem Vers am Anfang und am Ende die Gnade. Und das ist doch genau das, was es ausdrücken will. Von Anfang bis zum Ende. Seine Barmherzigkeit, seine Gnade ist da. Sie ist da. Und sie ist jeden Morgen neu. Sie ist jeden Morgen neu. Als ich das zum ersten Mal gehört habe, habe ich gedacht, jeden Morgen stellt sich Gott einen Wecker und macht so einen Router-Reset oder geht das automatisch, keine Ahnung. Wie ist denn das zu verstehen, bitte? Und damals wusste ich nicht, wo das steht. Heute weiß ich es. Hey, das ist eine Kunstform. Es ist ein Lied. Es ist eine Wahrheit ausgedrückt durch eine bildhafte Sprache. Weil wenn bei uns morgens ist, ist ja bei auf der anderen Seite der Welt ja nicht morgens. Die haben schon morgen gehabt. Also bald am Morgen ist es dann. Nein. Es gilt für jeden Tag neu. Every day. Jeden Tag neu ist seine Gnade. Warum? Weil wir sie jeden Tag brauchen. Es gibt ein Zitat, das sage ich immer wieder, weil das begeistert mich so. Ich weiß nicht mal, ob das von Luther kommt. Ich habe das häufiger Luther zugeschrieben. Ich habe mal gegoogelt. Sorry. Wir brauchen jeden Tag das Evangelium, weil wir es jeden Tag vergessen. Wir brauchen jeden Tag das Evangelium, weil wir es jeden Tag vergessen. Und das Schöne ist, wir brauchen es nicht nur, sondern wir bekommen es auch. Gott schenkt uns das auch jeden Tag neu. Ich weiß nicht, ob es dir so geht mit dem Kind, was jetzt schreit, ob du weißt, ich brauche Liebe, ich brauche Barmherzigkeit, ich brauche Gnade, jemand muss mich in den Arm nehmen und mir helfen. Ich weiß nicht, ob es dir so geht, aber das ist tatsächlich der reale Zustand von uns Menschen. Wir brauchen es jeden Tag. Und Gott ist so barmherzig, dass er uns das schenkt. Auch hier ist das Kapitel 3 noch nicht fertig, sondern es geht weiter, und zwar mit der Frucht, mit dieser neuen Perspektive, die jetzt entsteht. Und das sehen wir in diesen letzten beiden Versen, die ich jetzt vorlesen mag. Lasst uns unsere Wege prüfen und erforschen und umkehren zum Herrn. Lasst uns unsere Herzen samt den Händen zu Gott im Himmel erheben. Das, was hier passiert ist, und jetzt erinnert euch nochmal zurück, ich weiß nicht, ist es vielleicht zu schwer, aber ich helfe euch. Wir erinnern uns zurück an die ersten Verse. Ich kann auch nochmal zurückklicken, wir haben hier die Technik, jawohl. Ja, du hast meine Seele aus dem Frieden verstoßen, dass ich das Glück vergaß. Und ich sprach, meine Lebenskraft ist dahin und auch meine Hoffnung auf den Herrn. Und jetzt, Achtung, ich klicke vor. Und jetzt, hey, lasst uns unsere Wege prüfen und erforschen und umkehren zum Herrn. Lasst uns unsere Herzen samt den Händen zu Gott im Himmel erheben. Jo, was ist passiert? Eine Veränderung ist passiert. Und das ist so, so schön. Bei Gott ist es nicht vorbei. Gott sieht und weiß, wie es dir geht. Und das Schöne ist, für die Menschen damals war das eine Art der Trauer und der Verarbeitung. Aber nicht, um darin festzustecken, sondern weiterzukommen, um nächste Schritte zu gehen. Und das möchte ich euch heute Morgen mitgeben und auch mir. Wir dürfen klagen. Wir dürfen ehrlich sein. Und manchmal geht es mir so, dass ich denke, oh, so müsste ich schon sein. Also so weit müsste ich schon im Glauben sein. Und so, ich weiß doch, ich kann Gott vertrauen. Aber hey, dann überfordere ich mich selbst und merke, ich bin noch nicht so weit. Und das ist okay. Fang da an, wo du heute bist. Und komm so vor Gott. Fang damit an. Sag ihm doch, wie es dir geht. Ganz ehrlich, wie geht's dir? Sprich aus. Und zwar ganz ehrlich. Er weiß eh, wie es drin bei dir aussieht. Und dann kommt dieses Stoppschild. Bleib dabei nicht stehen. Werde nicht verbittert. Lebe nicht für diese Anklage. Mach es nicht zum Zentrum deines Lebens, sondern Gott hat uns ein Aber ins Leben gegeben. Aber seine Gnade ist jeden Morgen neu. Wenn die Menschen damals schon gesagt, die das so ausdrücken konnten, wie sehr können wir das heute, wenn wir wissen, dass Jesus Christus für unsere Sünden gestorben ist? Dieses Zeichen und auch dieses Geschehen am Kreuz, was vollbracht ist. Und das ist da und das gilt. Ich weiß nicht, welche Kunstform oder welche Form dir hilft. Ob das Lieder sind, ob das Menschen sind, ob das Gebet ist. Ich weiß es nicht. Aber Gott möchte in dein Herz hineinsprechen. Und dann schau, was passiert, welche neue Perspektive er dir schenkt, welche Ermutigung, wie du andere ermutigen kannst. Ich weiß es nicht, aber das ist nicht das Ziel, das wird passieren automatisch. Geh zu Gott und lass dich von ihm verändern durch seine Gnade. Ich möchte gerne noch zum Abschluss beten. Jesus, du bist unser Gott, ein Gott, der uns sieht, der uns wirklich sieht, so wie es uns wirklich geht. Und ich möchte dir ganz persönlich dafür danken, dass du weißt, wie es in unserem Leben aussieht, dass du uns so annimmst, wie es uns geht, dass wir ehrlich sein dürfen vor dir. Und ich danke dir, dass es echt nicht dabei stehen bleibt, sondern dass du uns eine neue Perspektive schenkst. Und ich möchte dich bitten, dass das passiert, dieses Zurückrufen in unser Herz hinein. Deine Hoffnung heute Morgen hier, dass wir das erleben dürfen. Du bist für uns gestorben am Kreuz. Wir brauchen deine Gnade, auf der wir sicher stehen und gehen. Und lass uns doch zu Menschen werden, die andere ermutigen, die da sind für andere. Und die uns daran gegenseitig, dass wir uns erinnern für das Gute, was du getan hast. Schenk du uns kreative Wege, das zu tun. Schenk du uns Barmherzigkeit und Liebe. Und ich danke dir, dass du uns jeden Morgen neue Gnade schenkst. Amen.